Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Ich habe ja schon öfter über das Thema Geostrategie gesprochen und heute ist auch wieder ein Thema, was sich mit einem Aspekt der Geostrategie beschäftigt. Und wenn man über Geostrategie spricht, benutzt man ja gerne diesen Begriff, dass es ein großes Spiel ist. The Grand Chess Game. Das ist ja ein Begriff, den schon, jetzt wie heißt er wieder, Spigeniew-Brzezinski, der Vorname habe ich immer noch nicht so flüssig, ja, Brzezinski heißt er, wisst ihr alle Bescheid, einer von den großen Vordenkern, so geostrategisch aus den USA, der diesen Begriff ja gerne aufgenommen hat, auch sein wichtigstes Buch so genannt, aber eigentlich geht der Begriff schon zurück aus 19. Jahrhundert, schon älter. Den hat schon Rudyard Kipling, der englische Romancier, hat den schon beschrieben und ein gewisser Oberst Connolly. Die haben damals auch schon die Politik des Empires, was ja wirklich eine globale Politik war, die haben das auch schon als ein großes Spiel beschrieben, ein großes Schachspiel. Zug um Zug gegen den Gegner, um sich selbst in bessere Positionen zu bringen. Aber offensichtlich ist die Idee, dass es ein Schachspiel ist, ist nur eine Allegorie. Denn in dem wirklichen Spiel, in dem wirklichen geostrategischen Spiel, da sind nur ein paar Dinge möglich, die in einem Schachspiel, wo es ja Regeln gibt, nicht möglich sind. Beispielsweise kann man in dem großen Spiel der Geostrategie, kann man manche Figuren vielleicht spalten und neue Spielfiguren auf dem Feld kreieren. Das nennt man dann heute in unserer modernen Sprache Nation Building. Oder man kann auch manchmal Figuren austauschen, das heißt aus Weiß wird Schwarz oder umgekehrt. Das nennt man Regime Change. Und genau über dieses Phänomen Regime Change und wie man so sozusagen auf dem großen Schachbrett Figuren verwandelt, genau darüber spreche ich heute. Und im Zentrum, weil man kann da ein paar Beispiele bringen, ich werde mehrere Beispiele anführen, wo so in den letzten Jahren Regime Change gelaufen ist, aber als Hauptbeispiel, wo man das schön abarbeiten kann, das Thema, habe ich etwas gewählt, was auch die meisten von uns gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja. Das ist die Revolution in Rumänien 1989. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Ich bin auch auf das Thema gekommen, weil die rumänische Revolution, das war im Dezember, das war die letzte in diesem Jahr 1989, was so viele Veränderungen für Europa gebracht hat, auch für Deutschland. Die letzte große Revolution, Wandel, das war eben in Rumänien 1989 im Dezember, ganz zum Jahresende. Und letzten Dezember wurde das auch wieder thematisiert und tatsächlich ist es man jetzt in Rumänien, anlässlich dieses Jahrestags, was jetzt 30 Jahre sind, kommen jetzt in Rumänien, ist man jetzt daran, das mal juristisch aufzuarbeiten, was eigentlich damals genau passiert ist. Weil da ist auch eine Menge Blut geflossen und in der Dynamik, die es halt damals hatte, hat man das gar nicht so genau angeschaut. Jetzt schaut man sich das an und so habe ich die Inspiration bekommen jetzt zu diesem Thema, so diese rumänische Revolution. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich vor ein paar Jahren mal eine Doku gesehen habe, die über diese rumänische Revolution ging und die hat irgendwie einen Eindruck hinter mir lassen. Da konnte ich mich dran erinnern, habe die gesucht und tatsächlich ist diese Doku, ich werde euch gleich sagen, wie sie heißt, die ist super wichtig, super inspirierend. Und die geht über die rumänische Revolution 1989, aber gleichzeitig, warum diese Doku auch so empfehlenswert ist, ist es eine Blaupause für all diese Regime-Changes. Wie macht man das? Und was wir oft nur so vermutet haben, wird dort ganz offen dann erzählt. Und das ist das Spannende. Denn dort kommen auch Leute zu Wort, Leute aus den Geheimdiensten, Leute aus der Politik, die da ganz offen darüber sprechen, wie man diese Revolution in Rumänien gemacht hat, wie man diesen unliebsamen Ceausescu, wie man den losgeworden ist. Und wenn du das anschaust, wie die das da gemacht haben, dann erkennst du auf einmal, hey, das ist ein Muster, das wird in ganz vielen anderen Ländern auch eingesetzt. Nur wird es uns dann wiederum anders dargestellt von den Mainstream-Medien. Und genau das können wir hier abarbeiten. Diese Doku, das ist die wirklich sehr empfehlenswert ist, die ist total unterm Radar geflogen. Hat unglaublich wenige Klicks auch auf YouTube, obwohl es echt eine professionelle Doku ist. Die wurde erstellt von Susanne Amstetter. Das heißt sie, glaube ich, habe ich es jetzt richtig? Nein, Brandstätter, Entschuldigung, Susanne Brandstätter, so heißt sie. Susanne Brandstätter ist eine Österreicherin, ist eine deutsche Doku, also auf Deutsch. Und das ist eine professionelle Fernsehdoku, die tatsächlich sogar im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Vor einigen Jahren schon, das müsste in den 90ern gewesen sein, vielleicht Ende der 90er, wurde die ausgestrahlt auf Arte. Und hat bei uns irgendwie kaum irgendeine Wirkung hinterlassen. In Frankreich allerdings schon. In Frankreich hat das durchaus so einen kleinen Skandal herbeigeführt, weil dort eben französische Geheimdienstleute zur Sprache kommen. Das hat nochmal damit zu tun, dass es zwischen Rumänien und Frankreich eine recht enge Beziehung gibt. Das heißt, wenn so in diesem geostrategischen Spiel an gewisse Positionen auf dem Spiel haben manche Länder mehr Einfluss. Frankreich als alte Kolonialmacht, die Teil sind dieses atlantischen Netzwerks, ja, aber die haben halt Einfluss auf manche Länder ein bisschen mehr als auf andere. Und Rumänien gehört zu denen, wo historisch Frankreich das gemanagt hat. Deswegen sind es dort französische Geheimdienste, die dort aktiv waren und die dort eben auch gesprochen haben in dieser Doku. Und diese Offenheit, die hat in Frankreich schon für einen Skandal gesorgt. Weil man dann schon die Frage gestellt hat, darf man eigentlich alles? Darf man eigentlich alles, wenn es einem höheren Ziel gilt? Das höhere Ziel ist dann, und das wäre auch zu hinterfragen, ob das wirklich das richtige Ziel ist. Aber das höhere Ziel ist, ja, das moderne, liberale, freiheitliche System und so weiter. Und um so ein System zu installieren, darf man da alles machen? Sind dort gar keine Grenzen mehr? Ist es okay, wenn unsere Geheimdienste, die ja letzten Endes staatlich finanziert auch sind, wenn die in anderen Ländern Dinge tun, die bei uns verboten werden? Also bis hin zu dass Leute erschossen werden, Scharfschützenattacken und so weiter. Ja, es hat in Frankreich dann schon so einen kleinen Skandal geführt. Aber das ist auch schon eine Ecke her. Und wenn du dir jetzt die Berichterstattung, allein in den letzten 10 Jahren, haben ja so viele Regime-Changes gehabt, wenn du es anguckst, dann wird überhaupt nicht mehr drüber nachreflektiert. So zumindest vom Mainstream, sondern es werden diese Narrative gesetzt. Aber in dieser Doku von Susanne Brandstätter, da wird mal ein bisschen mal die Wahrheit gezeigt. Dass es eben keineswegs so ist, dass solche Ereignisse wie Revolutionen, dass die von alleine kommen, natürlich aus dem Volk heraus, sondern dass die, wie man die inszeniert, wie man das auch macht. Die Dokumentation, die findet ihr auch auf YouTube, die heißt Schachmatt, Strategie einer Revolution. So heißt die. Schachmatt, Strategie einer Revolution von Susanne Brandstätter. Ja, es geht um Rumänien und vielleicht muss man erstmal so ein bisschen diesen Blick uns in Erinnerung rufen. Rumänien, was ist das Besondere daran? Warum war es überhaupt so, dass Rumänien das letzte Land war in diesem Jahr 1989, wo die ganzen osteuropäischen Länder eins nach dem anderen irgendwie sich verändert haben, wo diese monolithisch erscheinende Block des Warschauer Pakts auf einmal sich aufgelöst hat. Rumänien war das allerletzte. Und es war dann auch das einzige Land, auf jeden Fall so in Osteuropa, na gut, Russland Anfang der 90er hatte dann mit der Jelzin-Geschichte, da wird es auch noch ein bisschen härter. Aber im Grunde war Rumänien das einzige Land in Osteuropa, wo wirklich Blut geflossen ist, bei diesem Übergang, bei diesem Ende des Kalten Krieges. Wir wissen es in unserem eigenen Land, dort ist eben das Blutbad uns erspart geblieben, genauso in Polen und in Ungarn und so weiter. Aber in Rumänien ist alles anders. Warum? Dieser Ceausescu, der damals so der Staatspräsident noch war, das ist im Grunde genommen, war der 1989 schon ein Anachronismus. Das heißt, der war wie aus der Zeit gefallen. Das ist im Grunde genommen so der Typ des alten stalinistischen Großherrschers. So ein Typ, der sich selbst so einen Personenkult aufgebaut hat. Ja. Wie wir das aus so irgendwelchen alten Filmen auch zum Teil kennen, weißt du, wo dieser Personenkult ist. In Rumänien damals überall waren dem seine Bilder, seine so auf riesengroße Plakate. Der Typ war einfach überall. Und der hat diesen Personenkult aufgebaut, der fast schon an die Antike erinnert, wo es irgendwelche so Gottkaiser und sowas gab. Altes Prinzip der Macht, haben wir auch schon hier öfter angesprochen. So hat er es in der Moderne gehabt. Und der hat aber auch eine Ideologie entwickelt, die auch nationalistisch war. Ja, ich habe das ja eigentlich schon ewig mich gefragt, schon als Schüler habe ich mich immer gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nazi-Deutschland und Stalin-Sowjetunion? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Faschismus und Stalinismus? Ich konnte ihn noch nie feststellen, denn bei beiden hast du diesen Personenkult, bei beiden hast du so einen ganz harten Militarismus, ganz klare Hierarchien, also dieses Führerprinzip, was sich auch in alle möglichen privaten Bereiche mit reinspielt und zivilen Bereiche. Das hast du bei beiden diesen Systemen. Ja, und das Einzige, und das aber damals schon, als ich in der Schule, als mein Lehrer gefragt hat, was ist eigentlich der Unterschied? Ich kann das nicht erkennen. Also ich meine, beides sind Polizeistaaten und so. Was ist der Unterschied? Ob jetzt da der auf dem Bild ist oder der. Und mein Lehrer hat mir dann die offizielle Erklärung gegeben. Der Unterschied ist die internationale Ausrichtung. Der Kommunismus von Stalin gekommen ist, ist sozusagen international, während der Nationalsozialismus national ist. Aber ganz ehrlich, das halte ich für falsch, denn bei Stalin ist es auch so in diesen Zeiten. Da spielt auch eine ganz, ganz starke Rolle rein, dieser russische Fokus. Russland ist so das Land, was so dort im Ostblock bestimmt. Es ist keineswegs nur diese internationale Ausrichtung, sondern die sind auch Kinder ihrer Zeit. Ja, wie auch immer, bei Ceausescu wird es noch deutlicher. Also da kannst du echt nicht unterscheiden, ist es jetzt ein Faschist oder ein Stalinist. Es ist ein super autoritärer Typ gewesen, ein totaler Staat. Und der halt eingebettet war in diesen Warschauer Block. Aber der eigentlich sein eigenes Süppchen gekocht hat, so einen eigenen rumänischen Nationalismus entworfen hat und wirklich zum Teil ziemlich abgefahren. Ne? Das heißt, der war innerhalb dieses Ostblocks, hat er ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht. Und richtig zum Lackmustest ist es dann gekommen, 1968, im Prager Frühling. Das war als in die Tschechoslowakei, damals noch Tschechoslowakei, als es dort zu einer Studentenbewegung kam, die dann auch größer wurde und es tatsächlich zu einer Art Volksaufstand kam. Und das wäre wirklich, weil wir wissen, damals Ende der 60er war eben diese Dynamik da, habe ich auch schon oft drüber gesprochen, das hätte hier in Tschechien das Regime verändern können. Und dazu ist es aber nicht gekommen, weil dann eben der Warschauer Pakt, die Sowjetunion, die haben da wirklich Panzer reingeschickt. Ja. Und das Ganze wirklich mit militärischen Mitteln den Volksaufstand in Prag, den Prager Frühling, niedergewalzt haben. Und nicht, dass die Russen irgendwie Hilfe gebraucht hätten von irgendwelchen anderen Ländern. Aber man macht es ja dann so, man sagt dann, wir müssen es gemeinsam machen. Um zum einen das zu legitimieren, es ist ein internationaler Druck, der da auf Tschechien ausgeübt wird. Da kommen eben nicht nur die Sowjets, sondern es sind die Polen dabei und Ungarn und so weiter. Auch DDR übrigens, die NVA war auch bereit. Die sind zwar nicht in Tschechien eingerollt, weil das halt war dann historisch, hat man sich gedacht, das war doch ein bisschen unsensibel. So gut 20 Jahre nach Kriegsende, wenn wieder deutsche Panzer in Prag sind, hat man gedacht, lassen wir mal. Aber man hat es auf jeden Fall von der DDR verlangt, dass die da mitziehen. Und tatsächlich waren die NVA, die war bereit, nach Prag zu rollen. Die waren schon an der Grenze, haben sich schon gesammelt, waren schon einsatzbereit. Gefechtsbereit vielleicht nicht, aber bereit jetzt sozusagen nach Tschechien einzurollen. Ne? Und all die Ostblockländer haben mitgemacht. Ja? Ich meine, Moskau befiehlt und die anderen müssen mitmarschieren. Genauso eigentlich, wie wir das ja im Westen auch haben. Ihr erinnert euch, wenn meinetwegen die USA einen Krieg führen, nur mal als Beispiel, Golfkrieg, dann wird auch eine Allianz gebildet. Da gibt man auch einen schönen Namen, die heißt dann Allianz der Willigen oder wie auch immer. Nicht, dass die USA da irgendwelche Hilfe bräuchten militärisch. Das ist total egal, ob da 200 Polen mit dabei sind oder nicht. Es geht darum, dem sozusagen so einen internationalen Anstrich zu geben und die anderen ins Boot sollen. Das ist auch ein ganz altes Machtprinzip. Wie früher schon, wenn der Herr in den Krieg zieht, muss der Vasall, der muss mit. Dadurch zeigt er sozusagen, dass er ein treuer Vasall ist. Und wenn du dort nicht mitmarschierst, dann nimmt der Herr ein Auge auf dich. Was ist mit dem los? Der rebelliert irgendwie. Und genau das ist 1968 passiert. Denn der Ceausescu hat als einziger von diesen Ostblockländern hat sich dort geweigert. Soldaten oder irgendwie eine Unterstützung zu zeigen für diesen Einsatz gegen den Volksaufstand in Prag. Und das war der Moment, wo Ceausescu im Ostblock in Ungnade gefallen ist und gleichzeitig dann, denn der Feind meines Feindes ist mein Freund, ist man im Westen auf den Ceausescu aufmerksam geworden, hat sich gedacht, ey, guck mal an hier, der ist anders. Und bei dieser ganzen Geschichte Regime-Change und überhaupt in diesem geostrategischen Spiel, da geht es ja immer darum, auch gerade am Anfang zu schauen, wo finde ich irgendwie eine Stelle, wo der Monolith angreifbar ist? Wo kann ich meine Hebel ansetzen? Du kannst auf einen großen Monolithen, kannst natürlich einfach mit dem Hammer draufklopfen, aber es kostet viel Kraft und hat wenig Wirkung. Du musst irgendwie sehen, wo kannst du ansetzen? Wo ist irgendwo schon ein Riss? Und in den Riss kannst du deinen Hebel reintun und dann kannst du schön ordentlich aufhebeln. Also das ist so die Idee. Und man hat eben den Ceausescu dann ausgemacht, seit 68 ausgemacht, als hey, das ist im Ostblock, in diesem Monolith Warschauer Pakt, das ist, wo man vielleicht dort ansetzen sollte. Ja, und so kam es, dass auf einmal Ceausescu im Westen hoch angesehen wurde. Und in den ganzen 70ern, und es ging bis Mitte der 80er Jahre, hat die Regierung, das Regime Ceausescu, jede Menge Kredite bekommen aus dem Westen. Westliche Valuta, Dollar, D-Mark, ja, das ging dort rein, französische Franc. Man hat den Ceausescu aus dem Westen gepimpt, weil man sich immer gedacht hat, hey, vielleicht brauchen wir den irgendwann. Wenn es irgendwann hart auf hart kommt, dann ist das vielleicht unser Spaltpilz, den wir dort einsetzen können. Und so kam es, dass in den 70er Jahren Rumänien eigentlich einen ziemlichen Aufschwung gehabt hat. Weil da kam stetig Geld aus dem Westen, mehr als in die anderen Ostblockländer, und es kam mit internationaler Währung. Das heißt, Rumänien hatte verhältnismäßig relativ viel Geld zur Verfügung. Und man hat da nicht nur dann eben große Paläste gebaut, auch daher der Größenwahn von Ceausescu. Also wenn du das anschaust, die Architektur spricht schon Bände. Obwohl, hey, wir als Deutsche sagen, es sei immer noch kleinlich. Es ist halt letztens doch nur ein kleines Land, Rumänien. Im Vergleich zu den Größenwahn, den es in Deutschland gab, als man aus Berlin Germania machen wollte, so mit dieses Mega-Hauptstadtprojekt in den 30er Jahren, da ist er das noch kleinlich dagegen. Aber immerhin, in Rumänien haben sie diese Dinge gebaut. Wenn du es anschaust, die ganze Architektur strahlte schon aus, Größenwahn. Ja. Aber man hatte halt die Kohle dafür. Und gleichzeitig hat man auch genügend Geld gehabt, um das Volk irgendwie bei Laune zu halten. Und so war 70er eine super Zeit für Rumänien. Das ging bis Mitte der 80er Jahre. Und dann hat sich wieder was geändert, geostrategisch, denn in der Sowjetunion kam Gorbatschow an die Macht. Und Gorbatschow hat auf einmal neue Dinge angesprochen. Glasnost, Perestroika, Öffnung und Veränderung. Ja, das ist, was diese Worte bedeuten. Wenn ich auch nicht weiß, was heißt, könnte ich mir nie merken. Egal. Und diese Öffnung und Veränderung, das ist wiederum etwas, was der Ceausescu gar nicht mitgemacht hat. Sondern der war wirklich so ein Steinzeit-Stalinist, der sein Volk in so einer Blase gehalten hatte. Und der wollte natürlich diese Veränderung nicht mitmachen, die von Gorbatschow kam. Gleichzeitig hat aber der Westen das so analysiert: Jetzt setzen wir auf Gorbatschow, jetzt setzen wir auf diese Veränderung, jetzt können wir vielleicht diesen Warschauer Block entschieden schwächen. Und auf einmal stand der Ceausescu da wiederum im Weg. Der wollte eben keine Veränderung mitgeben. Und die Folge war, Ceausescu war also nicht mehr unser guter Mann. Man gibt jetzt keine Kredite mehr und das Land ist brutal verarmt. Also ich meine, der Staat, der hat sich selbst immer noch aufrechterhalten, der Polizeistaat, aber das einfache Volk ist total verarmt. Und es war wirklich ein unglaublicher Abschwung ab Mitte der 80er Jahre, weit in die 90er Jahre hinein. Ich kann mich noch erinnern, so Anfang der 90er, wie schockiert ich damals war als junger Mensch, wo dann so Bilder kamen über die Zustände in Rumänien. Also gerade in so Kinderheimen und solche Sachen, da sind Leute verhungert zum Teil. Mitten in Europa. Das ist echt krass. Ne? Aber auch da wird schon einiges deutlich. Weißt du, dieser zynische Umgang so. Zuerst ist er unser Good Guy, ja, und dann ändert sich was. Und auf einmal ist er der Bad Guy. Und auf einmal muss er weg. Auch dieses Muster sehen wir so oft. Ihr erinnert euch an Gaddafi vor ein paar Jahren. Bei Gaddafi war es auch so. Der war irgendwann mal war er der Bad Guy. Das war so in den 80ern. Ja, da hat man zum Teil auch schon Luftangriffe gemacht auf Tripolis. Ich glaube sogar eine von Gaddafis Verwandten, was nicht, seine Tochter oder sowas, ist bei einem von diesen Luftgriffen getötet worden. Also serious stuff. Ja. Dann irgendwie in den 90ern ist es auf einmal anders geworden. Und irgendwann war Gaddafi guter Freund. Man hat mit dem Geschäfte gemacht. Der hat in Europa investiert, im italienischen Fußball und solche Sachen. Es war auf einmal ein guter Partner. Und dann ist es wiederum in die andere Seite gefallen. Und der hat zwar noch dem Sarkozy den Wahlkampf mitfinanziert, aber hey, plötzlich ist das ein Bad Guy. Und dann, also allein dieser Wechsel, weißt du, das zeigt schon, wie wenig, wie soll ich sagen, moralisch gefestigt diese ganze Geostrategie ist, dieses ganze Spiel ist. Es ist ein mieses Spiel. Weißt du, weil keiner kann sich da sicher sein irgendwie. Das ist kein ehrliches Spiel. Heute bist du unser bester Freund und dann kann sich irgendwas verändern und zack, auf einmal ist unser größter Feind. Und dann war es auch schon immer so. Das ist so ein bisschen wie bei Orwell. Weißt du, heute so und morgen so. Und manchmal geht das ganz schnell, musst du dich danach richten. So, auf einmal sind die Dinge anders. Ja. Und bei diesem Ceausescu wird das halt total deutlich. Man hat den halt dann irgendwann fallen lassen. Ja. Der stand dann im Weg. Und dann, als eben 1989 war und dieses Jahr hat ja so viel Dynamik, so viel Veränderung. Ne? Da war dann die Situation, dass der Ceausescu sowohl für den Westen als auch für den Osten untragbar war. Der hatte überhaupt keine Freunde mehr. Der war dann sozusagen echt wirklich isoliert. Und alle waren sich einig, der muss weg. Ja, der muss weg. Und weil sich eben alle so einig sind, damals waren und auch heute sind, und auch ich kann für Ceausescu und dem sein Regime, ich kann nichts Positives finden. Ja, das ist für mich der Prototyp eines faschistoiden, größenwahnsinnigen Personenkults. Puh, absolut nicht mein Ding. Der hatte halt überhaupt keine Fürsprecher mehr. Und nur weil die Situation so ist, gibt es diese Offenheit, die dann auch in der Doku war. Weil, hey, Ceausescu muss weg. Da waren sich alle einig. Da waren sich alle einig. Und deswegen sprechen die da so offen drüber. Während in anderen geostrategischen Feldern wird da nicht so offen drüber gesprochen. Aber in dem Fall, ja klar, Ceausescu, da sind wir uns alle einig. Ja. So war die Situation dort 89. Geostrategisch natürlich auch ein super spannendes Jahr, 89. Und es war ja dann auch das Jahr, wo es zur deutschen Einheit kam. Und das spielt ja alles mit rein, das ist wichtig. Und das ist echt ein schwieriges Thema. Ich habe selber ja schon drüber gesprochen, auch über den Einfluss der Paneuropäischen Union da 89 und so weiter und die Habsburger. Und es ist interessant, weil bei dem Ceausescu-Thema spielt auch Ungarn eine gewisse Rolle. Und das ist so das alte Habsburgerland. Aber das ist, ich sage das nur so in Anführungszeichen, weil ich kann das jetzt nicht genauer belegen. Aber es war auf jeden Fall geostrategisch ein wichtiges Jahr. Trotzdem waren die Ereignisse dann, haben eine Dynamik angenommen, die wahrscheinlich viele von diesen Thinktanks auch überrascht hat, wie schnell das dann auf einmal ging. Und plötzlich stand das Thema auf dem Tisch, deutsche Einheit. Und ich zögere ein bisschen, weil ich mir genau überlegen muss, was ich da sage. Weil wir wissen nicht genau, wie wirklich die Geheimdiplomatie damals gelaufen ist. Aber ich versuche das jetzt mal so grob aufzuzeichnen, wie ich das jetzt sehe. Und aus dem Nachhinein, ja. Es war so, es war klar, Deutschland wird zur Einheit kommen. Das lässt sich nicht aufhalten. Die Leute in Leipzig und so waren auf den Straßen, der Staat hat nichts mehr dagegen gemacht, die Mauer ist gefallen. Das wären neue Fakten geschaffen. Also es entstehen neue Fakten. Die werden nicht geschaffen, die entstehen einfach mal. Diese Grenze ist nicht mehr da, die deutsch-deutsche Grenze. Also was tun? Gleichzeitig war aber da noch war Deutschland ja immer noch unter der Herrschaft der vier Siegermächte aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gab immer noch diese Aufteilung. Was nun? Also hat man sich da zusammengesetzt und Gorbatschow hat der deutschen Einheit zugestimmt. Allerdings wollte er ein neutrales Deutschland. Und das wäre wahrscheinlich auch aus meiner Sicht das Beste gewesen, wenn man wirklich diesen Kalten Krieg echt beendet hätte. Sowohl den Warschauer Pakt auflösen, aber damals eben auch dann diese ganze NATO, dieses Geflecht hätte auflösen können. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, aber man hat ja dann einen anderen Weg gegangen und dann ging es ja los mit Golfkrieg und plötzlich hat NATO wieder seine Legitimation gehabt. Aber das war so grundsätzlich die Idee, hey, lass uns das auflösen und Deutschland, auch als Symbol für Mitteleuropa, lass es neutral sein und keinem Block zugehören. Das war die Idee von Gorbatschow, er hat zugestimmt. Die Amerikaner hatten auch keine großen Probleme mit der deutschen Einheit, obwohl die natürlich schon das Interesse hatten und so ist es dann auch gekommen, das unter amerikanischen Einfluss zu halten. Aber die waren auch deutsche Einheit, ja, ist okay. Das Problem damals waren die Engländer und Franzosen. Engländer und Franzosen hatten sehr große Vorbehalte, 89, also noch 1989, gegen eine deutsche Einheit. Da muss man sich auch fragen, also jetzt als Deutscher, so hatten die, sind es irgendwelche Machtspielchen, dass man sagt, naja, die Deutschen, die halten wir mal schön klein. Oder waren es wirklich vielleicht echte Ängste, die diese Länder noch haben. Ich meine, weißt du, 89, ich war damals jung und ich konnte mir nicht vorstellen, wieso soll denn Frankreich vor uns Angst haben? Hey, ich liebe Frankreich, ich war schon Schüleraustausch in Frankreich. Also wir sind keine Generation, die Krieg mit Frankreich führt. Völlig unvorstellbar für mich. Aber mag sein, dass es da im französischen und auch im englischen Establishment so in den höheren Riegen da schon noch Leute gab, die ernsthaft die Sorge hatten, oh wow, wenn jetzt Deutschland wieder vereinigt wird, vielleicht reißen wieder diese alten Fronten auf, die wir noch aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Vielleicht gibt es Revanchismus. Es sind auch einige ungeklärte Fragen, die übrigens bis zum heutigen Tag noch ungeklärt sind, die man halt erstmal auf die lange Bank schiebt. Beispielsweise, was passiert mit den ehemaligen deutschen Ostgebieten und so weiter. Kann man diesen Status neu definieren? Hey, bis 89 war das einfach faktisch, hier ist Warschauer Block, hier ist NATO und da war ein Zaun dazwischen. Und das waren die Fakten. Aber plötzlich kommt es in Bewegung. Und es war wohl so, wie Helmut Kohl das auch später in seinen Memoiren gesagt hat, es war eine Frage, und da habe ich oft drüber nachgedacht, Kohl hat das wortwörtlich gesagt, es war damals eine Frage von Krieg und Frieden. ich echt gedacht habe, wow, das sind große Worte, so, die der Kohl da benutzt hat, ja, die er sicherlich bewusst benutzt hat. Ja. Und die Frage von Krieg und Frieden war halt, und das war, was die Engländer und Franzosen gefordert haben, sie haben gesagt, eine deutsche Einheit kann es nur geben, wenn gleichzeitig garantiert ist, dass es zu einem europäischen Einigungsprozess kommt. Das heißt, dass die Deutschen auf jeden Fall eingebunden sind in eine übernationale, in eine europäische Struktur. Und von dort aus, dass man die Deutschen sozusagen kontrollieren kann. Dass es also nicht möglich ist, dass Deutsche, wenn die jetzt sich vereinigen, auf einmal, wer weiß, vielleicht kommt da total gute Stimmung durchs Land und vielleicht geht es auf einmal wirtschaftlich bergauf. Die blühenden Landschaften, von denen damals die Menschen geträumt haben, das hätte ja sein können. Und was dann, wenn die auf einmal so stark sind, vielleicht sagen die dann hier diese ganzen Geschichten mit Besatzungszonen, das wird jetzt alles beendet. Da hatten die Sorge. Ob berechtigt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also aus meiner Sicht nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Generation und die Folgenden, dass wir in den Krieg gezogen werden gegen Frankreich, wegen irgendwas, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber hey, so wird es halt erzählt. Ja? Und das ist tatsächlich eben, so erzählt es auch Kohl in seinen Memoiren, dass wirklich die Pistole mehr oder weniger auf die Brust gesetzt wurde. Hey, entweder europäische Einigung und dem muss sich Deutschland unterordnen oder es gibt wirklich Stress. Und naja, okay, man hat sich dann eben geeinigt, wir brauchen diesen europäischen Prozess. Und die Franzosen, Engländer haben klar gesagt, erst europäische Einigung, oder das muss zumindest fix sein, ne? Und dann stimmen wir erst der deutschen Einigung zu. Jetzt hat aber diese deutsche Einheit so eine Dynamik genommen, die Grenze war schon auf und alles, ja, dass es wirklich der Zeitdruck da war. Und da hat man halt dann, sind sich alle dann einig gewesen, europäische Einigung, da steht dieses Rumänien, das steht da komplett im Weg. Das muss weg! Also das Regime muss weg, nicht das Land, das Regime muss weg. Ceausescu muss weg. Das war so die Situation. Ne? Jo, jetzt war es so 89, in Rumänien hatten bestimmt auch die Menschen keinen Bock mehr auf Ceausescu. Es ist, wie gesagt, eben seine Zeit war vorbei, es war ein totaler Anachronismus und du siehst in allen Nachbarländern, wird gefeiert und dieser kalte Krieg geht vorbei, nur Rumänien. Es ist nichts wie vorher. Aber es hat wohl nicht so ausgesehen, als ob von Rumänien aus dem Land selbst, aus dem Volk selbst, dieser Wandel kommt. Also hatte man, die Mächtigen haben sich dann zusammengetan, schauen aufs Schachbrett und sagen, hier, die Figur, die muss weg. Oder wir müssen die austauschen, das stört jetzt hier im ganzen Spiel, das muss jetzt weg, Regime Change. Obwohl man, glaube ich, das Wort damals noch gar nicht hatte. Das Regime Change ist auch so neue Worte, die erst gekommen sind. Na, wie auch immer, man war sich eben einig. Und dann beschließt man sowas einfach. Man beschließt einen Regime Change. Die Rumänen wären nicht gefragt. Und in dem Fall, klar, ich bin mir sicher, die meisten Rumänen waren froh, dass Regime-Change kommt. Aber sie wären nicht gefragt. Es kommt nicht von Rumänien aus, sondern es wird von außen gestellt. Und das ist, wo es in dieser Doku von Susanne Brandstätter drum geht. Und da kommt eben unter anderem ein französischer Geheimdienstmann hier ins Spiel, der dort so ein Führungsoffizier war. Und der sagt das ganz offen so. Zum Beispiel hier so ein Zitat, ich habe das jetzt hier in Englisch stehen und übersetze es jetzt mal mehr oder weniger simultan hier ins Deutsche. Wie organisiert man eine Revolution? Das sagt der wortwörtlich so, dort vor der Kamera. Auch nicht irgendwie anonym hinter irgendeiner Maske, sondern der zeigt sich. Es war ja gegen Rumänien, alle sind sich einig. Die Typen haben eher sogar das Gefühl, hey, wir haben einen guten Job gemacht. Die sind stolz darauf, wir haben das super gemacht, haben das hingebracht. 1000 Tote, mei, ja, ging nicht anders. Aber hey, dafür ist jetzt Rumänien ein freies Land und Europäische Union und deutsche Einheit und alles läuft, ist doch super so. Also die glauben, sie haben ihren Job gemacht. Ja. Deswegen sprechen die ja so offen drüber. So. Und also der sagt eben, wie organisiert man eine Revolution? Ich glaube, zunächst muss man lokale Oppositionskräfte ausmachen, die glaubwürdig sind, so eine Revolution zu tragen. Das ist auch so, also du aus dem Ausland schaust mal, hey, wo, welche Leute. Da kommt wieder dieses Prinzip ins Spiel, was ich schon vorher gemeint habe, du musst den Hebel ansetzen, dann schaust du mal, was gibt's da. Und natürlich ist das Beste, wo du schaust, gibt's irgendwelche ethnischen Minderheiten, gibt's religiöse Minderheiten, gibt's irgendwie Minderheiten, wo du irgendwas rauskonstruieren kannst, die werden dort unterdrückt und dort kannst du ansetzen, dort kannst du den Hebel ansetzen. Und das sagt er wortwörtlich, also man braucht halt die Geheimdienste, die müssen das Land analysieren und dann sehen, wo man den Hebel ansetzt. In Rumänien hat man die Ungarn dort entdeckt. Denn es gibt zwischen Rumänien und Ungarn, das ist heute immer noch so, es gibt so ein paar ungeklärte Grenzfragen. Siebenbürgen haben die beide so Ansprüche drauf, also so territoriale Fragen. Und es gibt auch ungarische Minderheiten in Rumänien. über diese Zeit, wo der Ceausescu der Freund des Westens war, da hat man diese ungarischen Dissidenten sozusagen in Rumänien, die hat man total mit unterdrückt. Da hat man das dargestellt in den internationalen Medien, ja, das sind ungarische Nationalisten. Nationalisten, die sind gefährlich und die bedrohen die territoriale Integrität des Landes. Bad guys. Dann hat man es aber irgendwann, ich sage 85 oder so ungefähr, hat sich das komplett gewandelt. Und auf einmal waren die vorher irgendwelche störenden Nationalisten waren, auf einmal waren das Leute, die für die Freiheit stehen. Plötzlich ist es auf einmal eine Minderheit, die von einem autoritären Staat unterdrückt wird. Das heißt, die Situation ist genau die gleiche wie vorher, nur das Narrativ ist komplett anders. So wandelt sich das einfach. Vorher waren sie wichtig, oder vorher waren sie nicht gut, weil da stören sie den Kumpel Ceausescu. Aber hey, wenn Ceausescu der Bösewicht ist, dann sind die auf einmal wieder wichtig und werden gestärkt. Und das waren die Ungarn. Und hey, mein Respekt geht an alle Ungarn so. Ich mag Ungarn gern, aber das ist letztens völlig egal. Es werden immer halt, die Menschen werden benutzt. Das ist, um was es hier geht in dieser Sendung. Menschen werden benutzt. Mir geht es nicht darum, auf die zu zeigen oder auf die, sondern uns klarzumachen, Menschen werden benutzt in einem geostrategischen Spiel. Und in dem Fall sind es halt gerade die Ungarn, die da ausgenutzt werden. Ich kann natürlich voll verstehen, wenn ich mit einem Ungarn spreche, dass der pro Ungarn spricht, jetzt auch was diese Rumänien-Frage angeht und die Ungarn, die in Rumänien sind und so weiter und so weiter. Aber hier geht es ja darum, wie eben dieses geostrategische Spiel gespielt wird. Und man hat eben gesehen, okay, die Ungarn, da setzen wir an mit dem Hebel. Und wie macht man das? Nun, man stärkt dann diese Gruppen. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Man stärkt die ganz direkt, man stärkt die mit Finanzen, man bildet die aus. Tatsächlich ist in dieser ganzen Story hier bei der rumänischen Revolution, ihr erinnert euch 89 oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht erinnert euch ja nicht, aber 89, es gab ja durchaus auch einen Flüchtlingsstrom aus Osteuropa. Natürlich in Deutschland erinnern wir uns an die ganzen DDR-Flüchtlinge und dann die großen Auffanglager. In Bayern gab es ein großes Zirndorf, Dreisdorf in Österreich. Aber da sind nicht nur DDR-Bürger eingelaufen, sondern da kamen auch Flüchtlinge aus anderen osteuropäischen Ländern, unter anderem eben Rumänien. Und tatsächlich ist es so, das wird auch ganz offen in der Doku, wird das ganz offen zugegeben, in diesen Lagern, so vor allem hier in Deutschland eben, wie hieß das jetzt nochmal? Habe ich es gerade erst gesagt? Naja, egal. In diesen Lagern, da hat man schon Leute angeworben. Da waren schon die Geheimdienste und haben schon die geeigneten Kandidaten angeworben. Okay, da kommen Flüchtlinge aus Rumänien. Die sind also unzufrieden mit Rumänien. Und da schaust du schon, findest du dort geeignete Kandidaten, die du einsetzen kannst später in diesem Regime-Change-Spiel, die du dann wiederum nach Rumänien zurückschleusen kannst, um dort, damit die dort gewisse Aufgaben wahrnehmen. Zirndorf war übrigens der Ort in Bayern. Ja. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass in Zirndorf und auch in manchen von diesen anderen Lagern, auch in Ungarn, in Budapest gab es auch so eins, da wurden tatsächlich nicht nur solche Leute ausgemacht, die man später benutzt, sondern die wurden dort auch ausgebildet. Man hat die direkt ausgebildet. Also auch bei uns auf deutschem Boden wurden Leute ausgebildet, um dann in Rumänien den Regime-Change durchzuführen. Zu was wurden die ausgebildet? Da gibt es eben verschiedene Ebenen. Zum einen ist es so eine Art, also einfach als Propagandist, wie verbreitest du Nachrichten, wie kannst du Unruhe schüren? Aber das geht dann bis hoch zu Ausbildung von irgendwelchen Spezialeinheiten, so, die dann vielleicht auch an der Waffe ausgebildet werden, mit Sprengstoff, bis hin zu Sabotage und solchen Sachen. Also da gibt es halt das ganze Spektrum. Ja? Und das macht man hier bei uns. Wenn wir es heute jetzt bei anderen Ländern sagen, hier guck mal, bei uns werden diese Leute auch mit ausgebildet, dann ist es eine Verschwörungstheorie. Aber hier ist es, bei dem Beispiel Rumänien ist es völlig offen. Sie geben dieses zu. Und so läuft es heutzutage immer noch. Das ist kein Leute anders. Also du bildest solche Leute aus, du schaust, welche kannst du anheizen. Gleichzeitig setzt du die Medien ein. Und allein das wäre ein Riesenthema, wo man eine ganze Sendung drüber machen könnte. Und ihr kennt diese Dinge auch, wie Medien eingesetzt werden, um eine internationale Agenda zu fahren. Da sind wir heute Experten drin, eigentlich alle. Und ich meine, keiner von euch würde nur wieso schauen, wenn er sich nicht über dieses Thema schon Gedanken gemacht hätte. Aber so war es eben damals auch. Und 89 war es vor allem Radio Free Europe, was da vielleicht die größte Rolle gespielt hat. Amerikanischer Sender, der in West-Berlin stand. Und der sozusagen in den ganzen Ostblock rausgestrahlt hat. Die haben Programme in den verschiedenen Landessprachen gehabt. Es war halt im Grunde das Einzige, was auf rumänischer Sprache auch ging. Was jetzt nicht rumänische Staatsfernsehen war. Und ich glaube, die Qualität von dem war wahrscheinlich nicht so hoch. Also das heißt, Radio Free Europe, das haben die Leute in Rumänien gehört. Es kam auf Rumänisch. Und da ist auch so interessant, eben dieses Radio Free Europe, was in den 70ern, da haben die über diese ungarischen Minderheiten eher berichtet, eben, hey, das sind die Troublemaker. Die machen Probleme so. Und dann hat sich das aber umgekehrt. Und auf einmal sprechen die über diese ungarischen Minderheiten und wie die unterdrückt werden. Und diese Medien, die haben eben die Aufgabe, auch das Volk aufzustacheln, das Volk unzufrieden zu machen. Und da werden auch die absurdesten Geschichten erzählt. Ich meine, nicht alles, was Medien erzählen, ist offensichtlich erfunden. Ne? Jede Story, die irgendwie ins Bild passt, die nimmt man, werden zum Teil maßlos übertrieben. Aber oft werden auch einfach völlig wilde Geschichten erfunden. In Rumänien beispielsweise, bei dieser Revolution, da gab es so Geschichten, die von Radio Free Europe und ähnlichen Medien, es gab auch noch ein paar in Print auch, so westliche Propagandastationen, die haben an einer Stelle zum Beispiel das Narrativ verbreitet, der Ceausescu, der würde eine Bulldozer-Politik fahren. Der würde die Dörfer zerstören. Und da war die Rede dann eben vor allem von ungarischen Dörfern, aber auch von welchen von der deutschen Minderheit, die gab es da auch noch so. Und die, was dort verbreitet wurde, wäre, hier, schaut es euch an, der böse Ceausescu, dieser Betonstaat, der zerstört jetzt sozusagen Dörfer, um dann die Menschen umzusiedeln und so weiter. So wie wir es von Stalin ja tatsächlich kennen. Also das ist ja ein Mittel auch der Unterdrückung. Ja. Und das hat man dem Ceausescu zum Beispiel vorgeworfen. Da war die Rede von 15.000 Dörfer wurden schon eingestampft. Und es ist einfach nicht richtig. Ja. Da in der Doku kommt auch einer zu Wort, ein deutscher Journalist, ein bekannter Mann auch, der damals darüber berichten sollte. Und dann erzählt er so, ja, die Aktivisten haben gesagt, ja, dieses Dorf, ein Beispiel hat er genannt, das Dorf Gottlob, Gottlob ist platt. Und dann erzählt er, ist er hingefahren und Gottlob war noch da. Da war kein einziges Haus platt. Und dann ist er wieder zurückgefahren. Und dann haben die Dissidenten ihn kontaktiert und haben gesagt, ja, die haben das nur nicht abgerissen, weil die wussten, dass du kommst und so. Und jetzt ist es abgerissen, das Gottlob. Und dann erzählt er, ist er wieder ins Auto gestiegen, ist wieder hingefahren. Gottlob ist immer noch da. Ja, und so lief das damals. Und gleichzeitig den Leuten erzählt man es aber. Das heißt, der einfache Rumäne, der kann es jetzt nicht nachprüfen, der hört das in Radio Free Europe. Wow. Ceausescu zerstört Dörfer. Also es ist auch dann eben so ein Kampf gegen, also so Kulturkampf, Kampf gegen die eigene Kultur. Und das ist natürlich, was jeder Rumäne hat da ein Problem damit. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was da auch gebracht wurde, dann in der heißen Phase, dann im Dezember, wo Revolution war, da wurden zum Beispiel auch Gerüchte gestreut, die Securitate, das war der rumänische Geheimdienst, sowas wie bei uns die Stasi gewesen ist, die Securitate, die würde das Wasser vergiften, das Trinkwasser vergiften, um Dissidenten und aufständische Stadtteile komplett irgendwie auszuwählen. Solche Gerüchte gingen da um. Die Leute haben das geglaubt zu dem Zeitpunkt, weil das auch auf den Medien kam. Genauso gingen da Gerüchte um, die eben auch geschürt wurden von den Medien. Oh, da gibt es schon 10.000 Tote, was überhaupt nicht gestimmt hat. Also ich glaube, in der gesamten rumänischen Revolution, wobei werden Zahlen mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, was so realistisch ist, ist vielleicht um die 1.000 Tote. Was natürlich auch schon ganz schön viel ist. So. Aber es ist was anderes, als wenn du sagst, oh, Zehntausende Tote in der Innenstadt, werden die Leute massakriert. Ja. Das ist einfach so nicht wahr. Aber es ist halt eins der Mittel, die du einsetzt, um dann wirklich die Leute zu destabilisieren. Aber da sind wir schon fast ein bisschen fortgeschritten, weil noch waren wir eher, wie man es von außen erstmal macht. Ja. Radio Free Europe, wieder halt Propaganda die ganze Zeit reingesetzt. Und wie interessant es doch ist, wie ein Fähnchen im Wind, wie die von einem Jahr zum anderen halt die ganze Narrativ verändern. Ja. Da kommt übrigens auch was ins Spiel, das heißt, Mann, ich habe es mir mal aufgeschrieben, das ist die Hungarian Human Rights Foundation. So heißen die, glaube ich, Hungarian Human Rights Foundation. Das ist eine NGO, nennt man das heute, schätze ich mal. 89 gab es ja, glaube ich, auch den Begriff nicht, oder ich bin mir sicher. Jedenfalls war das im Grunde eine One-Man-Show. Das war ein Typ, der in New York sitzt. Ein Exil-Ungar und dem sein altes Land Ungarn am Herzen liegt und der sozusagen diese Foundation gegründet hat, Hungarian Human Rights. Und der hat eben schon im ganzen Kalten Krieg immer wieder versucht, so für die Ungarn einzusprechen und eben zu sagen, hier guck mal, Ungarn werden unterdrückt in Rumänien und so weiter. Und die ganze Zeit, wie gesagt, wurde auf den draufgehauen, aber auf einmal, oh, wird es umgedreht. Und plötzlich, und der erzählt es auch, der kommt auch in der Doku vor und sagt es auch ganz offen so, hey, plötzlich haben sich die Dinge alle geändert, auf einmal wirklich 100% andersrum. Und plötzlich hat er voll Erfolg gehabt und von solchen Leuten, die füttern dann die Medien mit Stories, die sie angeblich aus dem Land haben. Ey, wie weit die Story stimmt oder nicht, das spielt da gar keine Rolle. Manche werden vielleicht stimmen. Also ich habe keinen Zweifel, dass sie so ein Regime wie Ceausescu auch jetzt Ungarn unterdrückt, wenn die sagen, hey, wir wollen jetzt hier unseren ungarischen Volkstanz machen oder irgendwas, weil sie ihre eigene Kultur ausleben. Ja klar, wurde es unterdrückt. Das ist so ein Faschostaat. Aber jede Art von Story, die dann die Agenda nutzt, wird aufgebläht, wird noch größer gemacht, wird maßlos übertrieben so. Und alle Stories, die gegen die Agenda sind, die werden klein gemacht oder komplett verschwiegen. Und die Agenda, das kann sich wandeln wie das Fähnchen im Wind. Geostrategie, hey, der ist jetzt, die Figur muss jetzt raus. Ja, der Bauer wird jetzt geschmissen, so, der muss weg. Und das ist also diese Rolle der Medien dort in Rumänien. Ne? Ja, und es ging dann immer weiter so. In Rumänien, man hat also dafür gesorgt, dass die Stimmung im Land schlecht wird. Dieser Geheimdienstmann, der sagt das genau in seinem Plan, du musst sozusagen wie drückt er sich aus, du musst die Bedingungen schaffen für eine Revolution. Die musst du erstmal schaffen. Das heißt, du musst, die Unzufriedenheit muss auch da sein. So oder so, du musst immer irgendwo einen Hebel haben, wo du ansetzt. Ja? Ich sage nicht, dass all diese Revolutionen, dass da die Leute immer glücklich waren, von außen mit einer Revolution gemacht. So einfach geht's nicht. Du musst natürlich schauen, wie kriegst du die Leute dazu? Aber wie kriegst du sie dazu, dann in Aktion zu kommen? Ja, und eben Minderheiten stärken, die unterstützen. Es gibt einen rumänischen Dissidenten, der dort auch zu Wort kommt, das finde ich auch so krass, ein rumänischer Dissident, der erzählt auch schon in der vorrevolutionären Zeit, wie der schon Verbindungen gehabt hat zu diversen westlichen Thinktanks, Medien auch so weiter zum diplomatischen Korps. Der tritt dort völlig offen auf in dieser Doku und er erzählt, also er hatte Verbindungen zur Oxford Group, auch sehr interessant, Oxford Group ist einer von diesen Empire Think Tanks, möchte ich es mal nennen. Ne? Aber er erzählt, er hatte auch Kontakt zur amerikanischen Botschaft, er hatte Kontakt zum British Council, er hatte Kontakt zum deutschen Botschafter. Und er ist gerade so am Erzählen, wenn wir so weiter erzählen, und plötzlich merkt er, eigentlich erzähle ich hier vielleicht zu viel. Und dann grinst er so verschmitzt in die Kamera und sagt so, ach, Sie wollen zu viel von mir wissen. Aber er ist gerade dabei, das einfach so aufzuzählen. Was, wenn wir das sagen, so, dann heißt es oft, das ist Verschwörungstheorie. So. Aber ich meine, genau das, so läuft es auch. So haben wir es auch auf dem Maidan gesehen. Wo natürlich unsere westlichen Thinktanks und auch Deutsche, die Adenauer Stiftung, Hans-Seidel-Stiftung und so weiter, die da alle vor Ort agieren, die dort Geld hinbringen, die diese Dissidenten stützen, finanziell, rechtlich, wenn die einen Anwalt brauchen, was auch immer so. Das ist eine direkte Einmischung in andere Länder. Ich kann mich erinnern, früher galt mal so Völkerrecht, habe ich in der Schule gelernt. Ja? Und da hieß es, Völkerrecht, Einmischung in andere Länder geht nicht. Aber das ist, Regime-Change ist halt die Definition von Einmischung in ein anderes Land. Also du änderst deren Regierung. Ob die Regierung dort legitim ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle so. Ob die gewählt ist oder nicht, ob das ein König ist oder eine sozialistische Regierung, spielt keine Rolle so. Ja? Man mischt sich von außen ein. Und man benutzt auch eben diese zivilen Organisationen dort. Und das ist auch eine schwierige Geschichte. Auch das haben wir schon mal ein bisschen intensiver besprochen hier. Wenn ich mich erinnere, ich hatte ja auch mal über Podpor gesprochen. Oder wie ist es? Nee, Otpor. Wenn ihr euch recht erinnert, diese Gruppe, die sich in Serbien entwickelt hat. In der Revolution gegen das serbische Staatsoberhaupt damals. Und wie die auch fast so ein Arbeitsbuch entwickelt haben, so ein Handbook. Das ist auch so dieser typisch amerikanische Gedanke, so sind die Amerikaner. Alle Prozesse, alles wird immer in so eine Art Handbook gepackt, nach Anleitung. Also ich meine, das amerikanische Militär ist so, wenn du, was weiß ich, bei den Amerikanern tauchen lernst, dann ist es genauso. Also es gibt für alles in Amerika immer so ein Handbook. Und da hat man eben auch so ein Handbook entwickelt, wie man Revolution auf die Straße bringt, Strategien entwickelt gegen Polizei und so weiter, Otpor. Diese NGOs, zum Teil werden die nur aus diesem Zweck gegründet. Aber viele NGOs sind auch wirklich, zumindest von aufrechten Leuten oder die guten Willens sind, aber die werden benutzt. Die werden benutzt und eingesetzt in diesem geostrategischen Spiel. Und das ist, wo man immer aufwachen muss. Man darf es nicht benutzen lassen. So. Viele von den NGOs haben echte Anliegen und zu Recht. Und auch wenn wir hier von Regime Changes weltweit sprechen, gibt es immer wieder Gruppen, die zu Recht aufbegehren und die sagen, hey, wir werden unterdrückt, uns wird irgendwas genommen. Das gibt's immer, das ist keine Frage. Ich sage, du musst den Hebel irgendwo ansetzen, aber dann wird es verstärkt und dann nimmt es ein Eigenleben und dann werden Leute missbraucht, um eine größere Agenda durchzusetzen. Und das ist in Rumänien mit den Ungarn eindeutig so der Fall gewesen. Ne? Ja, also man hat also Medien, man hat NGOs, die man da am Start hat, um insgesamt schon so Oppositionsgruppen zu gründen. Diese Oppositionsgruppen wiederum, die musst du in dem Land stärken. Wie macht man das? Indem man die wiederum in den westlichen Medien groß macht. Die dürfen dann zum Beispiel, irgendwelche Oppositionsgruppen dürfen dann veröffentlichen auf Radio Free Europe. Das stärkt natürlich in Rumänien diese Gruppen. Zum Teil gibt es aber die Gruppen gar nicht. Das sagt er auch ganz offen. Manchmal gibt es solche Gruppen, manchmal gibt es die nicht, dann muss man die selbst gründen oder dann erfindet man einfach eine. Also weißt du erfindest irgendwie einen Medienbeitrag und sagst aber dann der Öffentlichkeit, der Beitrag kommt aus Rumänien. Das ist wie eben diese Stelle für Menschenrechte, die sagt, hey, wir haben hier Berichte und heute kennen wir das alles aus Syrien. Da gibt es auch dieses Syrien Human Rights, was weiß ich, Zentrum. Der sitzt aber in London, der sitzt gar nicht in Syrien. Und dann kriegt er da Stories, manche stimmen nicht, manche werden einfach nur erfunden. So. Und die produzieren dann Content, produzieren sozusagen irgendeine Nachricht oder irgendwas und veröffentlicht es dann und sagen, hey, das kommt aus dem Land dort. Dabei kommt es gar nicht von dort. Sprechen hier völlig offen drüber. Mei, manchmal gibt es Geschichten, über die man berichten kann, manchmal erfindet man selber welche. Manchmal gibt es Oppositionsgruppen, die du stärkst, indem du die international halt erwähnst, die Namen erwähnst und dann in Rumänien denken sie, wow, Iliescu, starke, da ist was. Manchmal gibt es diese Gruppen nicht, dann werden sie einfach erfunden. So. Aber das ist sozusagen, wie man da den Nährboden bereitet, dass sie dann bereit sind, dort einzugreifen. Ja. Naja, und so war es in Rumänien auch und dann kam es wirklich zu den entscheidenden Tagen, die wirklich dramatisch waren. Da hat er dann der Also es ist so langsam umgekippt. Es kam zuerst in Temeswar, in einer Provinzstadt, wo es auch mit den Ungarn eben ein bisschen abgeht. Dort kam es zu den ersten größeren Unruhen. Und dort hat auch, das ist keine Frage, hey, Ceausescu-Regime, das war ein Polizeistaat. Ja, der Staat, volle Kanne dagegen, setzt dort Polizei ein, um das so zu unterdrücken. Und es war immer deutlicher im Lande klar, hey, das geht so nicht. Vor allem, weil links und rechts in allen Nachbarländern halt diese Veränderungen sind und der eiserne Vorhang gefallen ist. Und in Rumänien hat es sich halt zugespitzt. Und im Grunde genommen war eigentlich schon die Situation so, dass dieser Ceausescu, wie die Amerikaner sagen, ein Dead Horse war. Also der war eigentlich im Grunde genommen schon done. Er hat es aber selber nicht gecheckt, wie oft bei diesen Leuten. Diese Leute sind ja so abgehoben in ihrem Gottkönig-Status, dass sie ja die Wahrheit, die Wirklichkeit gar nicht mehr mitbekommen. Der lebt er jahrzehntelang, hat er nur noch Ja-Sager um sich rum. Und genau so einer war das. Und da hat er dann die Situation einfach völlig falsch eingeschätzt. Und es war dann einer von seinen Beratern, und auch das wird in dieser Doku angesprochen. Ey, der Berater, vielleicht ist das auch einer von denen, auf die man schon aus dem Ausland Zugriff hatte. Weil, das wird auch erwähnt, natürlich, du musst auch im rumänischen System, hat man natürlich Leute gesucht, in den verschiedensten Bereichen, im rumänischen Militär, vor allem so auf Offiziersebene, welche Leute könnten wir dort für unsere Seite gewinnen. Und da gibt es natürlich intelligente Leute. Und in diesem Beraterkorps von Ceausescu, da hast du halt auch deine Leute schon gehabt. Und wie auch immer, Ceausescu wurde beraten und er wurde sehr schlecht beraten. Und deswegen, wir können es nicht beweisen, aber die Frage ist, ob das schon ganz bewusst so gemacht wurde oder wie auch immer. Jedenfalls wurde ihm geraten, hey, diese Unruhe im Land, wir machen, weißt du, was wir machen? Wir machen eine große Veranstaltung hier in Bukarest, in der Hauptstadt. Und du trittst öffentlich auf und als dieser Landesvater, der Vater aller Rumänen und Gottkönig, bla, und sprichst zum Volk und das Volk huldigt dir. Und dann werden wir alle sehen, ist doch alles in Ordnung. So. Und er hat zugestimmt, der Ceausescu. Ohne zu erkennen, also er hat keinen Machtinstinkt mehr. Oh, ey, die Lage ist schon ganz schön, die Kacke ist am Dampfen so. Vielleicht soll ich mir langsam mal Gedanken machen irgendwie über Südamerika. Exit-Strategie oder so. Nee, der hat immer noch geglaubt, ich bin doch der Gottkönig so. Das vollkultigt mir schon. Und das waren wirklich bestürzende Bilder, kann man heute noch anschauen. Ich kann es auch echt nur empfehlen. Also ich habe null Mitleid mit dem Ceausescu. Ja, als Mensch, als Figur. Ey. Aber trotzdem ist es bewegend zu sehen, wie ein Mensch, der in so einer hohen Machtposition ist, wie der so tief fallen kann, in so kurzer Zeit. Das ist so abgefahren. Also wenn du es wirklich so siehst, krass. Der hält dort seine Rede und du merkst schon, der ist verunsichert. Der spürt da auch irgendwie ist Unruhe so. Aber er versteht nicht, warum, weil er ist doch der Gute. Er liebt doch sein Volk. Was ist denn da los? Aber dann das Volk, da sind 100.000 auf der Straße und auf einmal kommen die ersten Anti-Ceausescu-Rufe, nieder mit dem Kommunismus und es werden immer mehr. Und du siehst, wie der da oben so auf dem Podium ist, total verunsichert. Der weiß gar nicht, was er sagen soll. Der ist wie so ein kleines Kind. Ein bisschen erinnert er mich an den Sai Havas, als der mit Graham Hancock hier über Ägyptologie gesprochen hat und über Göbekli Tepe. So total, so ein Mensch, der sein Lebenswerk zusammenbricht. So steht dieser Ceausescu da, aber dann voll im Rampenlicht. Hunderttausende schauen hin, die Welt schaut hin. Das ist historisch und das ist wirklich beeindruckendes Zeugnis. So, hey. Und der ist total verunsichert und dann wenig später haben sie mit dem Hubschrauber ausgeflogen. Oder es war nur 2, 3 Tage später, da ging nichts mehr so. Und wurde halt dann aber ausgeflogen, nicht außer Landes, sondern dann auf irgendeinem Militärstützpunkt. Und 5 Tage nach diesem Auftritt wurde er zum Tode verurteilt, wurde dann auch umgelegt. Und das ist übrigens, was man jetzt versucht, so juristisch aufzuarbeiten in Rumänien. Warte mal, welches Gericht war das eigentlich? Was genau wurde ihm vorgeworfen? Ich meine, dass der Typ Dreck am Stecken hat, ist eh klar. Aber das lief dann doch ein bisschen komisch. Sagt er es auf irgendeiner Militärbasis und plötzlich geheimes Militärtribunal, Todesstrafe, 2 Stunden später wird so umgesetzt und wird erschossen, so er und seine Frau. Auch da bedrückende Bilder. Gibt es auch von den letzten Minuten von den beiden Ceausescus. Das ist auch krass. Das ist richtig, ich kriege die negativ Gänsehaut, wenn ich da dran denke. Diese Frau Ceausescu, auch wie die dann wirklich checken. Es ist soweit. Die werden jetzt umgebracht. Wie bösartig die da rumkeift. Ohne dass ich ein Wort Rumänisch verstehe. Aber du spürst richtig deren Energie. Ganz finster. Aber es ist auch eine finstere Sache. Ich meine, die werden jetzt dann gleich exekutiert. Also das ist krass. Aber so viel nur dazu, das ist halt eine echte Vibration aus dem Leben. Schau dir sowas mal an, krass. Naja, wie auch immer. Es kam dann eben dazu und Ceausescu wurde dann auch hingerichtet. Eben, und auch da ist die Frage, weißt du, wer hat das gemacht? Mit welcher Autorität? Aber es mussten einfach Fakten geschaffen werden. Das ist, was dieser französische Geheimdienstmann immer sagt. Du musst Fakten schaffen. Und eigentlich war im Grunde haben dann schon alles gelaufen. Die rumänische Revolution hat Erfolg. Der Ceausescu ist raus, das alte Regime ist weg, das Volk hat hier den Präsidentenpalast gestürmt. Allerdings, dann musste das Volk wieder raus, 3 Stunden später haben schon alles so Securitate, die haben das dann übernommen. Das Volk, und einer von denen erzählt es in der Doku ganz offen, das war der Moment, wo das Volk die Revolution verloren hat. Und dann auf einmal das wieder in den Händen war von den Machtspielern, die dann natürlich schon das jetzt durchziehen, aber das Volk ist erstmal da raus. Ihr seid raus. Ihr habt euren Job erfüllt erstmal. Ja. Aber dann wäre es ja dann schon durch gewesen. Aber dann argumentiert dieser französische Mann, aber um diese Revolution glaubwürdig zu machen, hat es Opfer gebraucht. Und das ist so eine krasse Logik. Also es musste Blut fließen, damit diese Revolution glaubwürdig ist. Und zu einem gewissen Teil kann ich auch diese Logik nachvollziehen. Eben, dass man, also ich finde es nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen, die Logik, wie man dann zu einem Todesurteil für diese Ceausescus kommt. Aber das reicht denen nicht, sondern es braucht wirklich noch, es braucht das Blut auf der Straße. Und um das anzuheizen und um überhaupt diese Spannungen anzuhalten, da kommen dann eben auf einmal diese Special-Kommandos zum Einsatz. Sniper, Scharfschützen heißt es. Sniper ist das amerikanische Wort für Scharfschütze, die dann eingesetzt werden und die dann in den entscheidenden Situationen wie Öl ins Feuer gießen, einfach eine Eskalation herbeiführen. Ganz bewusst. Und die schießen auf Leute, die von beiden Seiten. Die schießen auf Demonstranten, die schießen auf Polizisten, die jetzt noch für das alte Regime irgendwie stehen oder noch das noch nicht mitbekommen haben, dass hier was verändert. Die schießen auf die verschiedenen, um dadurch zu einer Eskalation zu bekommen. Weil die Demonstranten sagen, wow, hey, der Staat schießt auf uns. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also jetzt ist wirklich, der Staat schießt auf uns. Und der Staat wiederum, also die Leute, die für den Staat arbeiten, Polizisten, Beamten und so weiter, auf die wird auch geschossen. Und die kriegen auch der eine, ey, jetzt wird auf uns geschossen. Das ist ein bewaffneter Aufstand. Hier ist eine bewaffnete Revolution. Ey, jetzt müssen wir mit aller Härte dagegen gehen. Und so eskalieren die Dinge dann. Und da kommen aber dann eben Scharfschützen zum Einsatz. Das ist ein Scharfschütze, das bist du auch nicht aus Zufall, da bist du ausgebildet daran. Das sind Präzisionsgewehre. Das ist nicht die Waffe, die jetzt irgendwie in den Chaos dieser Tage, wo der einfache Mann kriegt auf einmal die Hand an die Knarre und, weißt du, und schießt irgendwie wild rum und sterben Leute. Das wird ausgelöst von Scharfschützen, die einen klaren Einsatz haben. Und so war es in Rumänien. Und es wird mit einem Zynismus wird das da so gesagt, ja. Das dient einer größeren Sache. Freiheit für Rumänien. Da muss halt ein bisschen Blut fließen. Und das ist so, wo genau dieser Punkt, wo man erkennen kann, dass diese ganze Geostrategie, dieses ganze, die Welt als ein Spiel sehen, wie zynisch und menschenverachtend das eigentlich ist. Genau da an dem Punkt wird es deutlich. Weil ja klar, natürlich braucht es auch mal Veränderungen auf der Welt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jede Revolution irgendwie von außen gesteuert ist. Also im Gegenteil, eine Revolution kann auch immer nur dann erfolgreich sein, wenn in dem Land auch irgendwas ist. Wie gesagt, du musst den Hebel irgendwo ansetzen. Aber in dem Moment, wo du von außen das steuerst, für deine eigene Agenda, für deine eigenen Zwecke, missbrauchst du und benutzt und reduzierst Menschen zum Werkzeug, die ein echtes, genuines Interesse an einer Veränderung haben. Und das ist genau der Punkt, wo dieser Zynismus reinkommt und wo man da dagegen stehen muss und dagegen aufsprechen muss. Und das, was ich jetzt eben hier auch tue. In Rumänien sind dann noch über 1000 Leute gestorben. Letztens ohne Not. Braucht es eigentlich nicht. Im Grunde war alles klar. Der Ceausescu hatte keinen Rückhalt mehr. Man hätte es auch anders machen können. Und die argumentieren nur, ja, das musste sein, um die Revolution glaubwürdig zu machen. Dieses, es muss sein, es hat ein Opfer gebraucht. Das ist für mich so eine ganz alte Denkweise, die wir an anderer Stelle auch schon enttarnt haben. Es, wenn früher gesagt wurde, ja, wir bis hin zu Menschenopfern, wir müssen den Göttern was opfern, es muss sein, damit dann die Sonne auch wieder morgen aufgeht oder was auch immer so. Ja. Das ist eine zutiefst menschenverachtende Denkweise, die schon ganz alt ist. Es braucht kein Opfer. Ich will damit nicht sagen, dass es in... Es gibt gewisse historische Momente, wo man vielleicht auch was einsetzt und wo man auch was riskiert. Das gibt es, das will ich gar nicht sagen. Ich sage nur, das ist dieser Gedanke, es muss so sein, es muss mit Blutzoll, muss das unterschrieben werden. Da bin ich raus, das stimmt eben nicht. Aber das ist dieses Weltbild, mit dem die umgehen. Und wo die auch keinerlei schlechtes Gewissen haben. Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Weißt du, ist es eigentlich bei den Leuten, die diese Sachen durchführen, ist das eigentlich kriminelle Energie? Ich meine, ist es kriminell, wenn ich mir jetzt da diesen Geheimdienstmann anschaue, wie der da spricht? Ey, der spricht offen darüber, dass sie halt Leute umgelegt haben. Ist das eigentlich kriminell, oder? Aber auf der anderen Seite, er würde sagen, nein. Sondern das ist Staatsräson. Kriminell ist er, definiert sich ja so, wenn du weißt, dass du Unrecht begehst, aber es ist dir einfach total egal, du pfeifst drauf, du hast kein Gewissen. Das ist kriminelle Energie. Die Leute, die glauben, sie tun das Richtige. Die glauben, sie tun ja etwas für ein größeres Ideal, ein größeres Ziel. Und der Zweck heiligt die Mittel und diese ganzen Sprüche. Aber ich sage euch, diese Sprüche, das ist echt, das ist falsch. Denn ich meine, woher kommen denn diese ganzen Ideen von Menschenrecht und woher kommt überhaupt diese Idee von Freiheit und Demokratie und so weiter? Das ist rausgewachsen aus bei uns aus dem Abendland. Diese Gedanken gehen zurück auf die Zeiten von Aufklärung und so weiter. Und das haben wir auch schon ein paar Mal uns angeguckt. Ja? Da kommt es eigentlich her, Menschenrechte und so. Aber ich sage euch, wenn du so denkst, dass du Leute benutzen kannst für ein höheres Ziel, das ist das Gegenteil von Humanismus. Das ist nicht humanistisch. In dem Augenblick, wo du Menschen benutzt, manipulierst, ist es nicht mehr humanistisch. Und ich weiß, ich bilde mir jetzt nicht ein, dass irgendwie die Mächtigen unserer Tage hier das hören, was wir hier miteinander so plaudern. Ne? Aber wenn es so wäre, und ich schicke es trotzdem raus, so an all diese Leute, die da in ihren Logen sitzen und sich ja selber dann auch irgendwo als Humanisten sehen. Das ist nicht humanistisch. Menschen zu benutzen, ist genau das Gegenteil von Humanismus. Weil Humanismus heißt, du respektierst den Einzelnen. Der einzelne Mensch hat einen Wert. Und du willst als Humanist willst du die Dinge miteinander teilen und vertraust den Menschen so. Das, was ihr macht, ist genau das Gegenteil. Ihr vertraut den Menschen nicht. Ihr konstruiert die Dinge und treibt Menschen in Terror und Angst, sodass sie dann das machen, in die Richtung rennen, wo ihr es gerne hättet. Das ist genau nicht humanistisch. Und wer von euch Mächtigen glaubt, so, ja, er hätte da so einen ethischen Rückhalt, kann ich nur sagen, nein, das ist Selbstbetrug. Ja. Das ist kein Humanismus. Sondern das ist dann letzten Endes tatsächlich verbrecherisch. Und ey, ich weiß, bei den Mächtigen, da gibt es einiges an verbrecherischer Energie, aber ich rede jetzt ja auch von denen, nicht von den ganz oben so, sondern ich rede von denen, die diese Dinge ausführen. In dem Fall eben dieser Geheimdienstmann. Und der spricht ganz offen. Der hat ein gutes Gefühl dabei. Manche von denen, da kommen auch welche von der CIA, die da zur Sprache kommen, und die sagen, hey, wir haben einen guten Job gemacht damals. Wir schauen zurück und sagen, hey, gute Arbeit. Das ist schwierig, ja. Das ist schwierig. Naja, wie auch immer. Rumänien war also sozusagen die Blaupause, denn was jetzt da passiert ist, also all diese Dinge, das Vorbereiten, das Ausscannen, welches Milieu im Land ist unzufrieden, wo können wir ansetzen, dann die mediale Bearbeitung, zuerst von außen Medien, das Stärken von vermeintlichen Oppositionsgruppen, wie viel Rückhalt die wirklich haben, spielt keine Rolle. All diese Sachen, dann bis hin zum Anheizen einer Eskalation, bis hin an der Spitze dann wirklich hier Sniper, Scharfschützen, die dann Konflikte anheizen. Genau das haben wir jetzt in den letzten 10, 20 Jahren an zig Schauplätzen gesehen, an ganz vielen auf der Welt. Und ich meine, es gibt zig Beispiele. Ich möchte nur mal so ein paar Mal kurz vorstellen, wo das auch schon zu sehen war. Ja. Russland 1993. Da war das auch so. Da gab es auch Berichte, die erzählt haben, dass es Sniper gab, die aus Gebäuden, die gegenüber der US-Botschaft waren, dass es Sniper gab, die auf die Leute geschossen haben. Es ist nicht bewiesen, wer diese Sniper waren. Das muss man auch sagen, jetzt in mehreren von den Beispielen, die ich bringe, weiß man es nicht. Man kann es nicht beweisen. Und dieses Sniper-Phänomen ist wahrscheinlich schon vielfältig. Also ich will jetzt, wenn ich jetzt hier mehr Beispiele bringe, will ich jetzt nicht sagen, all diese Sniper sind direkt eingesetzt von den USA oder von der NATO. Wir wissen, in Rumänien war es so. Und wir wissen es bei ein paar anderen Beispielen auch. Aber das System ist auch, oder dieses Sniper-Ding, das ist auch vielschichtig. Und natürlich weiß auch auch andere Leute spielen dieses geostrategische Spiel. Auch die Russen spielen dieses Spiel, wissen es auch einzusetzen. Und in anderen Ländern auch. Also man weiß es oft nicht. Das ist grundsätzlich halt diese Strategie der Spannung. Aber was immer gleich ist, ist, dass man mit das Scharfschützen eingesetzt werden, wo eigentlich keiner genau weiß, wer das ist. Ist es der Staat? Ist es die Opposition? Weiß man nicht, aber ich zähle euch ein paar Beispiele auf, wo eben so Scharfschützen eingesetzt wurden, um Dinge zu eskalieren. Wer auch immer das dann genau ist. Also in Russland war es so. Venezuela, 2002, da gab es einen Versuch von der CIA, Hugo Chavez aus dem Amt zu heben. Venezuela ist auch so ein Dauerthema. Das klappt auch eben nicht immer. Also ich stelle hier nur den Plan vor. Ich sage nicht immer, dass der Plan einwandfrei immer funktioniert. Ja, oft ist es auch anders. Die anderen kennen auch den Plan, sind auch blöd. Na, wie auch immer, 2002 Venezuela, da gab es das auch. Und auch dort gab es dann Scharfschützen, Sniper, die 18 Menschen getötet haben. Auch da dasselbe System. Weißt du, Leute auf der Straße, du bringst die erstmal auf die Straße und dann kommt die Gewalt, um dann sozusagen dieses Chaos zu kreieren. Und aus dem Chaos zur Ordnung. Ja, das ist ja hier das, so ein alter Freimaurer-Slogan. Wie wir es nochmal? Aus dem Chaos zur Ordnung. Auf Latein bringe ich es mir zusammen nicht. Ich bin auch Spezialist darin, lateinische Dinge zu verunsichern, deswegen sage ich es lieber nicht. Chaos kreieren, das ist, um was es geht. Hier in Venezuela auch. 18 Leute wurden dort erschossen. Ne? Ganz anderes Land, wo man jetzt mal geostrategisch das auch nicht so einfach einordnen kann. Thailand. In Thailand gibt es auch immer wieder da gibt es auch einen ganz großen Riss im Land. Da sind es die Rothemden gegen die Gelbhemden. Schwierige Sache zu analysieren. Auch da, ich schmeiße mich da auf gar keine Seite. Ich versuche das nur so einzuordnen. Aber im April 2010 ging es in Thailand richtig mächtig ab. Und da gab es auch einen Haufen Tote. Und auch da ist dieses Szenario. Plötzlich wurden Sniper eingesetzt. Und man weiß nicht wirklich genau von wem. Hier war es eine Zeitung, der Christian Science Monitor, der da im April 2010 darüber berichtet hat. Und der schreibt hier wortwörtlich, Thailands Redshirt-Proteste das ist zum Einsatz von unbekannten Snipern gekommen. Und sie beschreiben halt hier so, wie das thailändische Militär zur Zielscheibe wird und aber gleichzeitig auch eben Demonstranten zur Zielscheibe werden. Die Demonstranten sagen wiederum, hey, das thailändische Militär schießt auf uns. Und die Militärs, die in ihrer Analyse, und die haben ja eher auch so einen paranoideren Blick darauf, die sagen, oh, hey, bewaffneter Aufstand, jetzt mit voller Härte. So eskalierst du die Dinge. In Thailand auch ein gutes Beispiel, da sind auch ein Haufen Leute gestorben und letzten Endes ist bis heute auch nicht aufgearbeitet, wer hat eigentlich geschossen. In all diesen Fällen ist es nicht aufgearbeitet. Die Berichte, die sind klar, da gab es diese Scharfschützer, man weiß nicht wer. Wer ist es überhaupt? Es geht letztens immer nur, und ich kann es nicht sagen, wer es in Thailand war, aber es geht um Eskalation. Ja. Ein weiteres sehr interessantes Beispiel, wo man auch viel mehr Augenlicht mal drauf werfen sollte, so mal viel mehr Licht auf die Sache, weil es auch geostrategisch wichtiges Land ist, obwohl es ein ganz kleines, ist Kirgisien. Kirgisien, Zentralasien ist es. Und das ist allein deswegen schon geostrategisch so wichtig von der Lage her. Da ist China ist nicht weit, da ist Afghanistan, Russland im Osten. Das ist für die Amerikaner ein wichtiges Land. Und tatsächlich haben sie in Kirgisien, das ist eine der größten amerikanischen Luftwaffenbasen in Asien, nämlich die Manas Air Base. Und über diese Manas Air Base in Kirgisien läuft so der ganze Nachschub für diesen Afghanistan-Krieg, den es da jahrelang gab und immer noch gibt irgendwo. Ja. Deswegen spielt das so eine wichtige Rolle. Und da ist es halt auch so. Da gab es eine Colored Revolution, das wäre das nächste. Ich bringe es nicht alles in der Zeit unter, aber das sind eben diese ganzen Farbrevolutionen, die man auch so ein Framing, so ein Code gibt und so. Gab es dort auch. Ne? Dann wird halt so ein Regime eingesetzt, was dann pro-westlich ist, anti-russisch. Und dort gab es 2010 gab es ethnische Gewalt gegen die Minderheit der Usbeken. Es gibt eine usbekische Minderheit in Kirgisien. Usbekistan gibt es auch. Und da wurde auch berichtet, und ich zweifle nicht an den Berichten, das ist, was die Menschen selbst erzählen. Die sagen, hey, wir wurden beschossen. Also usbekische Nachbarschaften in den Städten wurden beschossen. Und auch da ging eben Propaganda um, hey, wir werden vergiftet vom Staat, also Giftwasser und solche Dinge. Und letztens keiner weiß genau, was passiert ist. Fakt ist, dass Leute wurden dort erschossen, auf offener Straße von Snipern. Aber man weiß nicht, wer. Die usbekische Minderheit, die wird natürlich so aufgeheizt, ey, das sind hier... Nee, Quatsch, andersrum. Ja, doch, die usbekische Minderheit sagt, ey, das ist das kirgisische Regime und so weiter. Das ist das gleiche Muster. Wer wirklich dahinter steht, wissen wir nicht, auch da nicht. Aber es ist, was du daran erkennen kannst, diese Probleme, die werden immer eingesetzt, um eben dann diese Länder zu kontrollieren. Das ist vielleicht die alte Idee von Divide et Impera, teile und herrsche. Weißt du, da, wenn du so diese Unruhen kreierst, dann schwächst du automatisch dort die Staaten. Dann fällt es eben einfacher, ein Regime irgendwie zu kontrollieren. Du kannst dem einen Regime Angst machen und sagen, hey, wenn du nicht aufpasst, dann die Minderheit, die werden euch aus dem Amt schießen. Also besser, du bleibst bei uns, wir garantieren dir deine Sicherheit. Und wir stationieren dann vielleicht sogar ein paar von unseren Soldaten, sagen der Welt, die sind hier stationiert, um die Minderheit zu schützen, aber eigentlich schützen wir euch als Regime. So ist zum Beispiel dieser Deal zwischen den USA und Saudi-Arabien. Ich meine, diese Familie Saud, die wäre schon längst aus dem Land verjagt, wenn sie nicht die Schutzmacht USA hatten. So ist es dort auch. Also du kannst, weißt du, du kreierst diese Probleme und du kannst sie dann einsetzen, wie auch immer du die geostrategisch brauchst. Tatsächlich bin ich auch sicher, manche Probleme werden ganz bewusst kreiert, um so ein potenzielles Feuer zu haben. Und wenn man es dann braucht, kann man es einsetzen. Und ich stelle es mal nur so als Frage. Auch so diese ganzen großen Flüchtlingsströme, die wir jetzt nach Europa haben und nach Deutschland haben, kannst du auch in diesem Kontext sehen. Das sind potenziell für die Zukunft potenzielle Hebel, wo du ansetzen kannst. Da kannst du Probleme kreieren. Ne? Man schafft sich eben diese Situation. Das hat auch genau der französische Geheimdienstmann so erklärt. Du musst das Umfeld schaffen, du musst das Terrain bereiten. Ne? Kann jeder auch so sehen. Aber das ist eben, wo am meisten dann die Probleme sich kreieren lassen. Ethnische und religiöse Geschichten. Da kannst du die Leute am meisten auseinander dividieren. Ne? Und dann kreiert man Probleme und dann kann man die einsetzen, wie man will. Also Kirgisien, ein wichtiges Thema. Dann haben wir ja mehrere Länder ja auch im Zuge des arabischen Frühlings. Los ging damals der arabische Frühling in Tunesien 2011. Da war es auch so, wieder das Gleiche. Wieder gibt es bewaffnete Gangs. CNN hat sogar wirklich von Armed Gangs gesprochen, die zum einen die tunesischen Sicherheitskräfte angreifen und aber auch auf Demonstranten schießen. Und wieder, man weiß nicht, welche Gangs das sind. Man weiß nicht, wer die überhaupt finanziert hat. Es gibt in Länder, wo man dann, vielleicht muss man auch mal da noch kurz drüber sprechen, ich habe schon ein bisschen die Zeit im Blick, aber vielleicht muss man kurz drüber sprechen, was sind es eigentlich für Leute, die Täter sozusagen? Und da gibt es immer wieder dann erstaunliche Hinweise. In Kirgisien war zum Beispiel die Rede davon, dass dort blonde Frauen als Sniper am Start waren. Ja, die gibt es in Kirgisien, sondern man meint, das sind Leute aus dem Baltikum, die kommen. Oder ich glaube, in Tunesien war es auch so, das bringt es vielleicht durcheinander, in einem von diesen Ländern war es so, oder war es in Libyen? Weiß nicht, weil wir haben das überall, Tunesien, Syrien, Libyen. Am klassischsten kennt ihr das alle und deswegen habe ich das ein bisschen ausgespart. Maidan, Ukraine, wo auch plötzlich Scharfschützen kommen und das ganze Ding eskaliert. Ja. Das sind meistens Leute, die so aus dem Ausland kommen. Und in einem von diesen Ländern hat man sogar dann schwedische Landsleute, also Leute, die aus Schweden kommen, hat man sogar verhaftet, weil die da als Scharfschützen unterwegs waren. Was machen die dort? Wer bezahlt die? Ja, denn wenn ich jetzt so sage, das ist Geostrategie, dann heißt das nicht immer, das sind die USA. Oder das ist jetzt hier direkt Frankreich. Der Agent, von dem ich euch erzähle, der Franzose, der war bestimmt nicht in Rumänien vor Ort. Weil die müssen sich dann schon auch an Gesetze halten und so weiter. Ja. Aber man bildet ja diese Leute aus. Das ist so ein Muster wie bei Gladio, wenn ihr euch da erinnert. Diese Stay-Behind-Armeen, wo das in Europa war. Wo du sozusagen paramilitärische Gruppen gründest, die Munitionsdepots haben und dann im Falle eines Falles, so war das damals im Kalten Krieg, falls dann irgendwann der Osten, der Warschauer Pakt rollt, dann haben wir da unsere Guerilla-Armee. Und du bildest die schon vorher aus. So ein ähnliches Muster haben wir hier auch. Hier geht es in diesem geostrategischen Kampf. Du brauchst also vor allem, Hauptthema hier heute ist, du brauchst Leute, die gegen Russland agieren. Das ist, worum es geht, gegen Russland. Ja. Und dann schaut man halt in den Ländern, wo es auch nicht so schwer ist, antirussische Leute zu finden. Genauso wie bei Gladio hast du damals geguckt, du brauchst Antikommunisten, also schaust du bei den Faschisten. Und da hast du welche gefunden, die da bereit sind. Und das wissen wir in Italien, wie das war. Oder auch in Deutschland, diese Gladio-Gruppen. Und jetzt ist es eben so, du suchst welche, die du einsetzen kannst gegen Russland. Dann schau da, wo die antirussischen Bewegungen am größten sind. Und die sind halt groß in Osteuropa, hat mit der Geschichte zu tun, verstehe ich auch, klar. Ich meine, die haben schon ihre Story mit den Russen. Diese kleinen baltischen Länder, die haben über lange Zeit ein schwieriges Verhältnis mit den Russen. Da findest du in diesen Ländern einen Haufen Leute, die antirussisch sind. Und die bildest du aus. Und das gibt es bis heute noch. Es gibt, wir wissen es, in den 90ern hat man schon im Baltikum, in diesen kleinen Ländern, so Guerillatruppen aufgebaut, die du eventuell irgendwann gegen Russland einsetzen kannst. Alles immer noch mit dem Gedanken, ja, theoretisch, so stay behind, falls der Russe dann doch kommt. Aber da hat man lange drauf gewartet, der kam halt nie. Also setzt man irgendwann diese Gruppen bewusst ein. Und das sind dann sozusagen keine regulären Soldaten. Das ist keiner, der hier mit dem US-Abzeichen rumläuft, weil der müsste sich dann doch theoretisch verantworten. Zwar nicht vor der Welt, weil die USA haben das ja abgelehnt. Also es wird nie ein US-Bürger vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag erscheinen, aber auch nach US-Recht. Also du kannst den, weißt du, nicht mit der offiziellen Uniform. Die kreieren sozusagen ihre Proxy-Truppen und die finden die aus diesem Pool von Unzufriedenen, Nationalisten, Faschisten, egal was, ja, oder jetzt in der arabischen Welt daneben bei religiösen Extremisten, du gründest diese Proxy-Armeen und die erledigen den Job. Und Da gibt es einen ganzen Pool. Wir wissen gar nicht, wie groß der Pool ist. Wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Stufen. Leute, die jetzt eingesetzt werden, jetzt nicht mit einer Waffe, sondern die sozusagen Propaganda machen, Influencer und so weiter. Bis hin zu Leuten, die man militärisch ausbildet. Bis hin zu Leuten, die auf so Selbstmordkommandos und so weiter gehen. Selbst das, da gibt es Leute, die kann man dazu einsetzen. Ja? Das sind aber keine regulären, wie gesagt, keine regulären Truppen mehr. Ja, und die Beispiele sind so viele, wo die eingesetzt wurden, also wo man eben genauso arbeitet. Tunesien hatte ich schon erwähnt. Selbst in Ägypten, wo wirklich ja die Millionen auf der Straße waren, wo es ganz offensichtlich ist, dass auch das Volk einfach keinen Bock mehr hatte auf dieses System. Aber selbst da wurden Leute von Scharfschützen erschossen. Man weiß nicht wer. Und es ist jedes Mal das gleiche Muster. Die Armee kriegt Panik, weil die glauben, boah, das sind jetzt bewaffnete Aufständische und so entsteht Aktion und Reaktion. Und die Demonstranten kriegen auch Panik, weil sie glauben, auf sie wird geschossen. Ich weiß noch genau, wie das in Syrien angefangen hat. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das so sehe. Da habe ich noch nicht mal hier öffentlich zu euch gesprochen. Ja. Und ich weiß noch genau, wie das da war. Große Demo in Damaskus und auf einmal fallen die Schüsse von den Dächern auf die Leute. Und dann wusste ich schon, ah, das kenne ich, das Muster. Ist immer dasselbe. Ist immer dasselbe. Und da wusstest du schon, ei, 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 armes Syrien. Weil da ist eine größere Agenda am Start. Das ist nicht ein innersyrisches Problem vom Volk und seiner Regierung, sondern da kommt von außen eine Agenda rein, wird da reingedrückt. Gleiches war es eben am Maidan, da war es noch offensichtlicher. Da müsste man eine eigene Sendung dazu machen, aber ich schätze, die meisten von euch haben das halt auch mitbekommen, damals am Maidan. Das hat auch in Deutschland so viele Leute da noch überhaupt zum Aufwachen gebracht, weil du dort das offensichtlich gesehen hast, diesen Unterschied, was uns unsere Medien erzählen und was du vor Ort siehst. Weil es eben gut dokumentiert war, weil das in Europa ist und jeder, viele Leute das gefilmt haben, ja. Diese Ereignisse. Ja, und vielleicht noch ein Wort auch zu Libyen, weil da ist auch noch eine Story, die wollte ich euch unbedingt noch erzählen. Wie auch die Medien dort arbeiten, wie trickreich das ist, dieses Spiel mit Informationen und Desinformationen. Ja. Als es in Libyen gerade sich voll entfaltet hat, dieser Umsturz gegen Gaddafi. Und auch da ganz offen, all diese Muster sehen wir von außen, die Einflussnahme, Propaganda, wie du Leute unterstützt. Welche Feinde hat der Gaddafi, wen können wir da anschieben und so weiter und so weiter. Alles Musterbeispiel. Und als es dann wirklich so diese heißen Tage waren, und wir kriegen ja nicht wirklich mit, was dort passiert. Das kriegen wir nicht mit. Ich weiß noch genau, in dieser Situation war es so, ich war am Rechner gesessen, habe das so online recherchiert und ich hatte da keine Bilder, aber halt so Leute, die aus Tripolis berichten. Und da halt immer so kleine Statements raushauen, was die halt jetzt gerade so sehen und erleben. Ja. Und während ich mir das so verfolge und dramatisch, weißt du, bist du irgendwie ein bisschen live dabei. Im selben Zimmer lief dann der Fernseher. Und da lief gerade sowas, Heute-Journal oder Tagesthemen oder sowas. Und während ich hier in den Rechner reinschaue, höre ich so mit einem halben Ohr, dass die da gerade aus Libyen berichten. Und da erzählt er dort im Fernsehen, dass auf dem, wie heißt es, ist es der grüne Platz oder sowas, der zentrale Platz in Tripolis, dass dort so die Menschen am Feiern sind. Gaddafi ist gestürzt, Tripolis ist befreit und die Menschen feiern und da wird so berichtet, gute Stimmung und so. Ich denke mir, what? Das ist ja nicht möglich. Das gibt's ja nicht. Schau ich so rüber zum Fernsehen, was erzählt er denn da? Und er zeigt dann, und da sind wirklich dann Bilder auch vom Fernsehen, wo vermeintlich dieser grüne Platz gezeigt wird und die Leute, die dort feiern. So mit halt von den Flaggen so ihr Fähnchen hochhängen. Und ich denke, dann schaue ich wieder auf den Rechner und da kommen live die Nachrichten. Das kann ja nicht sein. Und ich denke, das gibt's ja gar nicht. Wie ist denn das jetzt möglich? Also wir reden von komplett unterschiedlichen Szenarien, die in einem live sozusagen eingezeigt werden. Und da ich, das gibt's ja gar nicht. Dann habe ich das damals nachrecherchiert. Ich kann es euch heute nicht mehr so rauspräsentieren, weil ich habe diese Sachen nicht mehr gefunden. Aber ich habe es damals direkt nachrecherchiert. Und es ist tatsächlich so. Die Fernsehbilder, die kamen, von Al Jazeera. Al Jazeera ist Staatssender von Katar. Und die haben ein legitimes Interesse daran. Also die waren, sind ein Auslöser von diesem arabischen Frühling und Veränderung und so weiter. Und in dieses Al Jazeera, die haben diesen grünen Platz von Tripolis, den haben die als Kulisse aufgebaut. Irgendwo in der katarischen Wüste, so eine Art Potemkinsches Dorf, haben diese Kulisse aufgebaut, haben dann dort 100 Statisten davor gesetzt, dann gute Kameraeinstellungen, schaut es halt aus wie eine Menschenmasse und die da getanzt und gesungen haben. Und ein paar Details kannst du dann erkennen, wenn du es mit einem echten grünen Platz vergleichst. So ein paar architektonische Features, ist halt billig gemacht. Es ist halt einfach nur eine verdammte Kulisse, so. Ein Potemkinsches Dorf. Wow. Das ist krass. Ich werde das nie vergessen, so. Und jetzt, dass ich das so entdecke oder überhaupt, dass das bei uns in der Tagesschau kommt, ist das sowieso nur Kollateralschaden. Und was es da eigentlich ging für Al Jazeera, das ist die Desinformation der Menschen in Libyen. Weil wenn du jetzt in Libyen bist und du bist vielleicht nicht gerade in Tripolis, sondern in irgendeiner Provinzstadt, Die Leute schauen Al Jazeera, klar. Und das ist ein arabischer Sender, der läuft auf Arabisch. Und die zeigen auf einmal Bilder vom grünen Platz Damaskus, wo die Leute fallen und auf den Gaddafi-Bildnissen rumtrampeln. Das ist der Moment, wo so manch einer dann auch, irgendein Polizeichef in irgendeinem libyschen Provinznest, da steht er auch auf und hängt dann das Gaddafi-Bild von der Wand und hängt irgendwie erstmal eine Fahne hin oder sowas. Das ist genau der Moment, weil der sieht, oh shit, die macht es weg. Die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Und so wird sozusagen, werden mit Desinformationen werden Fakten geschaffen. Und das hat auch super funktioniert. Ja? Aber es ist falsch, es ist gelogen. Ja? Und für uns ist es halt so, ich habe vorhin schon drüber gesprochen, warum das einfach auch nicht richtig ist, so eine verlogene Politik zu machen. Es gibt nichts, was es rechtfertigt, sondern Humanismus und so, das ist nicht was du nur am Sonntag machst, sondern entweder du lebst es oder du lässt es sein, aber dann brauchst du nicht drüber reden. So. Aber es ist nichts, wo man ständig Kompromisse machen kann. Ja, eigentlich bin ich Humanist, aber in dem Fall, ja, dann muss man den halt fällen, damit dann und so. So geht das nicht. Ja, das kannst du nicht so hinbiegen, wie du willst. Das ist keine Mode. Ja. Also darüber habe ich ja schon gesprochen, aber jetzt zum Schluss noch eins, so, warum das auch wichtig ist, dieses Muster zu erkennen. Das kann auch bei uns irgendwann sein. Das kann auch bei uns in Deutschland sein. Das kann auch bei uns hier in den Nachbarländern sein. Und wir sollten dann hellwach sein, Leute, hellwach sein. Ja, dass wir uns nicht benutzen lassen, wenn wir unsere legitimen Forderungen haben, dass wir die uns nicht benutzen lassen von irgendwelchen Agenten, die eine andere Agenda fahren. Dass wir uns nicht verwirren lassen von den Medien, wenn die dort ihr Spiel von Wahrheit und Täuschungen spielen und Desinformation. Und auch einfach für jeden Einzelnen von euch. Ja, wenn ihr in eurem Leben, wenn solche Zeiten sind, dann musst du hellwach sein. Und ich will jetzt nicht sagen, bleibt immer alle daheim, weil es gibt Momente im Leben, oder es gibt Momente, vielleicht kommt es in deinem Leben nicht oder in meinem, aber es gibt Momente, wo du bereit sein musst, dich zu zeigen. Und auch ein Risiko einzugehen. Aber wo es einfach wichtig ist, sein Mann zu stehen, sage ich jetzt mal. Also einfach zu sagen, hey, ich bin nicht einverstanden, was hier läuft und ich stehe jetzt hier dagegen. So. Und es kann natürlich auch dann dich was kosten. Ja, solche Momente gibt es. Aber dann ist auch okay. Dann ist auch okay. Aber wir sollten nicht unser Leben opfern für irgendwas. Nichts verlangt ein Opfer. Versteht ihr? Und da, wenn solche Situationen sind, dann erinnert euch daran, was ich euch heute erzählt habe, wie das läuft mit so Scharfschützen. Und dann passt auf. Dann seid auf der Hut so. Weil niemand muss irgendwas opfern. So. Es gibt Dinge, wo du bereit sein musst zu sagen, okay, ich für diese Sache gebe ich alles. Aber ein Opfer sein, also dieses Muss, das ist eben die große Lüge. Das ist das große Falsche. Und dahinter taucht dann eben auf, dieses alte, archaische, ja fast schon so okkulte Weltbilder. Die Moloch musst du halt dann doch immer irgendwas so vorsetzen, so Opfer musst du bringen. Ja. Aber das ist falsch, das ist gelogen. Und ich als Humanist, als Mensch, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ja, ich kann solche Dinge nur entschieden ablehnen. Ja. So eine Art von zynischer Politik. Ja, es gäbe da noch mehr dazu zu erzählen, aber die Zeit ist schon wieder durch. Ich empfehle euch auch dringend noch, schaut euch diese Doku an. Es ist wirklich eine der besten Dokus, die ihr auf YouTube findet. Und die hat beschämend wenig Klicks. Das ist eigentlich ein Witz für die Qualität der Informationen, die da kommen. Das ist ein Witz, wie wenig Leute das anschauen. Schaut euch das an. Sie heißt Schachmatt-Strategie einer Revolution. Ist auf Deutsch. Ist von einer Österreicherin gemacht. Super Doku. Und wenn ihr wirklich diesen Mechanismus verstanden habt, wenn du es einmal verstehst, erkennst du es immer wieder. Und dann bist du eben viel mehr gewappnet auch gegen diese Desinformationen. Und dann kannst du eben erkennen, wie diese Dinge laufen. Ja. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.